1950 machte Tuchmanns Anwalt Dr. Walter Berdin eine eidesstattliche Versicherung mit Aussagen zu Tuchmanns Flucht und Aufenthalt in Prag sowie zu dem Ablauf des Verkaufs des 3S-Werks. Die eidesstattliche Erklärung wurde für das Rückerstattungsverfahren der Erben Walter und Elise Tuchmanns gegen die Käufer des 3S-Werks getätigt. Die Parteien einigten sich 1952 in einem rechtskräftigen Vergleich vor der Wiedergutmachungskammer Fürth darauf, dass das 3S-Werk den Erben und Rechtsnachfolgern Walter Tuchmanns 190.000 D-Mark zahlen sollte. Damit waren alle Ansprüche abgegolten. Ich war bis zum 30.11.38 Rechtsanwalt in Nürnberg. Ich habe den Kaufmann und Konsul Walter Tuchmann von etwa Juli oder August 1937 an anwaltschaftlich beraten. Walter Tuchmann, Jude, hat im Juli oder August 1937 in Eile Deutschland verlassen. Er beauftragte mich mit der Wahrnehmung seiner Interessen. Diese bezogen sich insbesondere auf das 3S-Werk Schwabach, dessen Alleininhaber er war. Ich war in der Zeit von August 1937 bis Januar 1938 wiederholt in Prag, wo Tuchmann und seine nichtjüdische Ehefrau Aufenthalt genommen hatten. Einmal traf ich ihn noch in Eger. In Prag fand ich Tuchmann in kläglichen Umständen vor. Er sagte mir, und ich war und bin der Überzeugung, dass dies der Wahrheit entsprach, dass er fast über keine Geldmittel verfüge. Er wohnte in abscheulichen möblierten Zimmern. Selbst die Bestreitung der Kosten für die tägliche Nahrung schien eine Rolle zu spielen. Frau Tuchmann war nervlich vollkommen zusammengebrochen. Tuchmann war meiner Erinnerung nach zunächst der Ansicht, dass das 3S-Werk nicht verkauft, sondern für ihn unter meiner Aufsicht weitergeführt werden solle. Ich war entweder von Anfang an der Meinung oder gelangte nach einiger Zeit zu ihr, dass angesichts der allgemeinen, sich mehr und mehr verschlechternden jüdischen Situation und der besonderen Umstände nichts übrig bliebe, als das Unternehmen zu verkaufen. Unter anderem fürchtete ich, dass die Reichsfluchtsteuer aus dem Betrieb nicht herausgezogen werden könne und angesichts der hohen Zinssätze ein Verkaufserlös, wenn der Verkauf zu lange hinausgezogen würde, schließlich aufzehren würde. Auch war wegen der Reichsfluchtsteuer und aus sonstigen Gründen immer eine latente Beschlagnahmegefahr vorhanden. Ich war bestrebt, wenn irgend möglich, ohne individuellen Druck Verkaufsverhandlungen führen zu können und in der Zwischenzeit möglichst viel von der Reichsfluchtsteuer abzubezahlen. Inwieweit das Letztere gelungen ist, weiß ich nicht mehr. Zu all dem kam, dass ich keine Möglichkeit sah, wie der akuten Notlage des Ehepaar Tuchmanns hätte abgeholfen werden können, wenn nicht durch einen Verkauf und einen ihn folgenden Transfer. Dementsprechend beriet ich Tuchmann. Meiner Erinnerung nach bedurfte es einiger Zeit, bis ich Tuchmann zu meiner Ansicht gebracht hatte. Er hing an dem Werk, das er aufgebaut hatte oder aufgebaut zu haben glaubte. Zu einem mir nicht mehr erinnerlichen Zeitpunkt gab er dann sein grundsätzliches Einverständnis zur Einleitung von Verkaufsverhandlungen. Im Einverständnis mit Tuchmann hatte ich den Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes um Mitwirkung ersucht. Und zwar zunächst wohl bei der Fortführung und dann beim Verkauf des Unternehmens. Er unterrichtete mich laufend. Ob mit Vollständigkeit, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Er berichtete von Interessenten und führte jedenfalls in einem Fall ernstliche Verkaufsverhandlungen mit einer großen, wie ich glaube, im Rheinland gelegenen Firma, deren Namen, glaube ich, von Tuchmann selbst als der eines möglichen Interessenten genannt worden war. Diese Verhandlungen zerschlugen sich. Einzelheiten sind mir nicht in Erinnerung. Schließlich tauchte, ich weiß nicht mehr durch wen und in welchem Zeitpunkt, der Name eines möglichen Interessenten auf. Die Verhandlungen durch ihn oder von unserer Seite begonnen wurden, weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich persönlich an ihn herantrat. Es mag aber sein, dass dies durch den Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes geschehen ist. Ich verhandelte dann wiederholt mit dem Interessenten und unterrichtete Tuchmann von dem Fortgang der Verhandlungen. Als eine gewisse Annäherung erreicht war, fuhren der Interessent, der Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes und ich nach Prag. Dies mag im Dezember 1937 gewesen sein. Ich glaube, dass bei dieser Zusammenkunft eine grundsätzliche Einigung erzielt wurde. Wahrscheinlich wurde sie in Aktennoten oder einem privatschriftlichen Vorvertrag niedergelegt. Irgendein Druck wurde durch den Käufer weder bei dieser noch bei einer sonstigen, den Prager Verhandlungen vorhergehenden oder nachfolgenden Gelegenheit ausgeübt. Die Besprechungen des Käufers, sowohl mit mir wie in Prag mit Tuchmann, verliefen durchaus in angemessener Form. Der Käufer betonte mir gegenüber, mit der durch die Zeitumstände gebotenen Reserve, aber doch mit aller Deutlichkeit, seine Abneigung gegen die Nazi-Herrschaft und sein Mitgefühl mit dem Juden, wie ich überzeugt bin und war, in durchaus aufrichtiger Weise. Er fand auch mir gegenüber freundliche Worte für Tuchmann und die schwere Lage, in der er sich befand. Die gesamte Haltung hebt sich in meiner Erinnerung wohltuend von manchen Erfahrungen ab, die ich in jenen Jahren bei Verkäufen jüdischer Geschäfte mit Verhandlungsgegnern machen musste. Der Sohn des Käufers trat meiner Erinnerung nach erst im letzten Stadium vor dem formellen Abschluss, fast sicher erst nach der Prager Besprechung in Erscheinung. Er spielte neben seinem Vater nur eine untergeordnete Rolle. Ein Druck übte auch er nicht aus. Sein persönliches Verhalten empfand ich als angemessen. An den in der später zu erörternden notariellen Urkunde vom 2. Februar 1938 erwähnten Gesellschafter erinnere ich mich nicht, muss ihn aber spätestens am Tag der Beurkundung kennengelernt haben. Vielleicht war dies auch schon vorher der Fall. Auch er kann keinen Druck ausgeübt haben, ich würde mich andernfalls daran erinnern. Der Kaufpreis, der bei den Prager Verhandlungen ins Auge gefasst war und der wohl, ich will es aber nicht mit Sicherheit sagen, schließlich dem Abschluss zugrunde gelegt wurde, wurde von Tuchmann als nicht angemessen empfunden. Er blieb seiner Ansicht nach weit hinter dem Wert zurück, den das Unternehmen hatte. Ich selbst hatte mir die Meinung gebildet, dass der Wert wohl nicht die Zahlen erreichte, die Tuchmann im Auge hatte, aber der Kaufpreis ganz erheblich hinter dem zurückbleibe, was bei einem durch die politischen Umstände nicht beeinflussten Verkauf hätte erzielt werden können oder sollen. Worauf sich diese meine Meinung gründete, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich habe keinerlei Zahlen im Gedächtnis. Trotzdem riet ich Tuchmann mit Rücksicht auf die bereits angegebenen Gründe zum Abschluss. Ich habe aufgrund meiner Besprechungen mit Tuchmann nicht den geringsten Zweifel, dass dieser ohne die Herrschaft des Nationalsozialismus Deutschland nicht verlassen hätte und den Verkauf seines Unternehmens nicht einmal in Erwägung gezogen hätte, geschweige denn zu einem Preis, den er für durchaus unangemessen hielt.